Liebe Gemeinde, seit unserem Gemeindewochenende haben wir ja beschlossen, dass es hier keine Kinderzeit mehr gibt, sondern ab und zu Mitmachaktionen. Nein, nein. Kurze Bemerkung, ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen, das ganze Abendmahl ist ja eine Mitmachaktion. Und habe deshalb vorgeschlagen, dass wir im Gemeinderat demnächst mal darüber sprechen, wie halten wir es mit dem Abendmahl als Mitmachaktion unter der Frage, wer darf denn mitmachen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, aber das war zu kurzfristig, dass mir der Gedanke gekommen ist, als dass wir heute schon daraus Konsequenzen ziehen konnten. Also ich sag mal, für uns, die wir hier in dem Raum sind, ist klar, alle, die Jesu Tod für sich persönlich in Anspruch nehmen, sind herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Das sage ich ja jedes Mal, wenn ich die Einsetzungsworte gelesen habe. Aber die Frage ist natürlich nochmal besonders wichtig im Hinblick auf unsere Teenager. Wie sehen wir das? Ja, da haben wir, denke ich, als Gemeinde mal die Möglichkeit, auch darüber nachzudenken im Sinne der Integration des Mitmachens. Der Textabschnitt für die heutige Abendmahlspredigt kommt aus dem Buch der Offenbarung des Johannes, Kapitel 3, dort die Verse 14 bis 22. Offenbarung, Kapitel 3, dort die Verse 14 bis 22. Dort heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist. Und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Liebe Gemeinde, Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn es an der Tür klopft, ist mit einem Schlag alles anders. Man fährt zusammen, man hebt den Kopf, man schaut einander fragend an, man ist vielleicht erstaunt, erfreut, verärgert oder verlegen. Das Klopfen an der Tür unterbricht uns. Es sprengt unsere Situation. Vielleicht war da gerade noch die gemütliche Einsamkeit, der bequeme Stuhl, der idyllische Kerzenschein, die wohlige Wärme, man möchte lesen oder Briefe schreiben, musizieren oder träumen, man will allein sein. Aber da klopft es. Und nun ist man aus aller Gemütlichkeit herausgerissen. Da ist ein Störenfried vor der Tür. Vielleicht war es aber auch eine traurige Einsamkeit. Man hat geseufzt oder geweint. Man hat in der Verzweiflung ein Selbstgespräch geführt. Man hat die Bilder an den Wänden betrachtet und dabei zum 100. Mal gemerkt, dass man mit den Bildern nicht sprechen kann. Man hat den Hund oder die Katze gestreichelt, das Radio angedreht, den Fernseher angestellt und sich darüber hinweggetäuscht, dass kein Mensch da ist. Keiner, der einem zuhören würde, keiner, dem man selbst zuhören könnte, keiner, der uns mit seiner Nähe und seinem Verstehen das Leben erleichtern würde. Aber da klopft es. Und da ist die traurige Einsamkeit unterbrochen. Da ist sein Mitmensch vor der Tür. Vielleicht war da gerade ein gemütliches Beisammensein, eine vertraute Tafelrunde, ein fröhliches Fest, ein lustiges Spiel, ein amüsantes Gespräch oder eine ernste Diskussion. Aber da klopft es. Und weg ist alle Geselligkeit. Wie ärgerlich. Jetzt, wo man es so gemütlich miteinander hätte haben können. Da ist ein Eindringling vor der Tür. Vielleicht war es aber auch ein ganz und gar ungemütliches Beisammensein. Man hat einander angebrüllt, beschuldigt. Man ist einander wieder mal so richtig auf die Nerven gegangen. Man hat dem anderen Ungerecht getan. Jetzt hat er ganz verweinte Augen. Der andere hat einem bittere Dinge gesagt. Gerade hat man beschlossen, für die nächsten Stunden und Tage stocksauer zu sein. Aber da klopft es. Und da ist plötzlich ein peinliches Schweigen, eine betretene Stille. Sicher hat man draußen gehört, wie es hier drin eben zugegangen ist. Es steht ein Zeuge vor der Tür. Wie auch immer, wenn's an der Tür klopft, ist mit einem Schlag alles anders. Wenn's an der Tür klopft, verstummt das Scherzen und Schimpfen, das Spielen und Streiten. Man hebt den Kopf, man blickt zur Tür. Jetzt ist nur die Tür wichtig, diese Tür, durch die jemand zu uns hereinkommen möchte. Wenn's an der Tür klopft, werden auch wir selbst verwandelt. Wir sind erschreckt, verärgert, erfreut, verlegen oder erstaunt. Wir sind jetzt nicht mehr der Einsame, sondern jemand, der aus einer traurigen oder gemütlichen Einsamkeit herausgerissen wird. Wir sind jetzt nicht mehr der Mensch, der sich mit seinesgleichen unterhält oder abquält, sondern jemand, der aus Spiel und Streit, aus Plauderei oder Plagerei herausgeklopft worden ist. Das sind wir, Menschen, bei denen einer geklopft hat, weil er etwas mit ihnen zu tun haben möchte. Wer aber steht da vor der Tür? Ein Obdachloser, arm, wie jemand nur arm sein kann. Ein hilfloses Kind, auf Stroh gebettet, kein Platz in der Herberge. Ein Wanderer ohne Haus und Heimat, der nichts hat, wo er sein Haupt hinlege, wie uns im Matthäusevangelium berichtet wird. Ein Gespött der Leute, einer, der verraten wurde, ein Angeklagter, ein Verurteilter, der zwischen zwei Verbrechern am Kreuz hängt und stirbt. Noch einmal, wer steht da vor der Tür? Ein König. Mehr noch, der König aller Könige und der Herr über alle Herren. Bei seiner Geburt singen die Engel und strahlt ein Stern auf. Vor dem neugeborenen Kind zittert der König Herodes. Die Blinden macht er sehend, die Lahmen gehend. Wind und Meer sind ihm gehorsam. Er weist den Tod in die Schranken. Er ist stärker als der Tod und steht von den Toten auf. Dann sitzt er zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Da werden sich alle Knie beugen, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Da werden alle Zungen bekennen, dass er der Herr ist. Das ist er, der, der vor der Tür steht. Dieser Obdachlose, dieser König, Jesus Christus. Der Ärmste der Armen, der Herr der Herrlichkeit. Er klopft an. Bei den Christen in Laodicea, einer Bankenmetropole, einer Stadt mit Textilindustrie, mit Pharmaunternehmen und einer Uniklinik. Er klopft an bei einer Gemeinde, bei der so vieles so lala ist. Er klopft an bei einer Gemeinde, in der so manches läuft, aber der Eifer und der Enthusiasmus verloren gegangen sind. Die Gemeinde merkt das gar nicht. Sie hält sich für reich. So wie die Stadt, in der sie lebt, die nach einem Erdbeben Mitte des ersten Jahrhunderts ganz selbstbewusst und souverän auf finanzielle Wiederaufbauhilfen des Staates verzichten konnte. Sie hält sich für gut gekleidet, wie es sich für eine Stadt mit Textilindustrie oder Modeindustrie gehört. Sie meint, den Durchblick zu haben, nicht nur, weil es in ihrer Stadt gute Augenärzte gibt. So kann man sich irren. Jesus sagt der Gemeinde, du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Sein Rat? Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Geistlicher Reichtum ist wichtig. Ein Glaube, der Herausforderungen nicht scheut. Weiße Kleider anziehen, aus der Vergebung der Sünden leben, vom Blut Jesu Christi, das uns rein macht. Augensalbe, der Heilige Geist, der uns die Augen öffnet, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, wie es im Johannesevangelium heißt. Über die Sünde des Unglaubens, über die Gerechtigkeit, dass Jesus Christus für uns beim Vater ist und über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Die Gemeinde braucht eine neue Ausrichtung. Sie braucht Umkehr, Umdenken, also Buße. So sei nun eifrig und tue Buße. Und Christus gibt der Gemeinde, was sie braucht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Was will er denn eigentlich, der da vor der Tür steht? Was will dieser Obdachlose, was will dieser König? Er sagt, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Er will uns beschenken. Er will nichts von uns. Er hat etwas für uns. Da steht ein Obdachloser vor der Tür, aber wir werden nicht angebettelt, weder um Essen noch um etwas Geld. Und keine tränenreiche Story, die unsere Spendenbereitschaft erhöhen soll. Stattdessen werden wir eingeladen, herzhaft zuzugreifen. Ein Geschenk für uns. Brot. Und zwar lebendiges Brot. Umsonst. Ohne Hintergedanken. Einfach so. Und nicht nur zur Weihnachtszeit. Da steht ein Herr und König vor der Tür. Aber nicht mit einem Befehl. Stattdessen geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Der König will uns besuchen. Er will mit uns an einem Tisch sitzen. Und das Essen, das hat er auch noch mitgebracht. Ohne Hintergedanken. Einfach so. Und nicht nur zur Weihnachtszeit. Jesus Christus vor unserer Tür. Er will nichts von uns. Er hat etwas für uns. Er beschenkt uns. Ja, er schenkt sich selbst. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus vor unserer Tür, mit dem größten Geschenk aller Zeiten. Das verändert alles. Das lässt uns umkehren und umdenken. Das ist ein Grund zur Freude, nicht nur zur Weihnachtszeit. Amen. Ich lese die Einsetzungsworte zur Fußwaschung, mit der unsere Abendmahlsfeier fortsetzt, wie sie uns der Apostel Johannes im Johannesevangelium überliefert hat. Ja, genau. Lade ich ein, aufzustehen. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, dem Sohn des Simon Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verriete, da stand er vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesalbte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. So wollen wir uns jetzt gegenseitig in der Fußwaschung dienen.
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch und nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Wir wollen für Brot und Wein danken. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du zu uns gekommen bist und dass wir in der Advents- und Weihnachtszeit uns in besonderer Weise daran erinnern können, dass es nicht darum geht, dass wir uns zu dir hin bewegen müssen, sondern dass du zu uns gekommen bist. Wir wissen, dass wir von uns aus nicht zu dir kommen können. Aber du hast das getan, was wir nicht tun können. Du hast die Gemeinschaft mit uns wiederhergestellt. Und dein Weg zu uns war ein Weg, der keine Grenzen kannte. Danke dafür, dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast, für uns gestorben bist. Und danke dafür, dass wir diesen Tod für uns persönlich im Abendmahl in Anspruch nehmen können. Danke dafür, dass du vor der Tür stehst und uns einlädst, dass wir uns von dir beschenken lassen. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen.